Hallo und willkommen zur 14. Folge von The Energy Cast mit Ronny und Anja. Hallo Ronny.
Hallo Anja.
Ja, Hanukkah ist jetzt auch wieder vorbei. Ich bin froh, dass sie nach dem harten Lockdown war und vor dem nächsten harten Lockdown. Also sie war halt genau zwischen den beiden Lockdowns. Wie hast du sie gefeiert, Ronny?
Oh, es war wirklich die beste Hanukkah meines Lebens, muss ich sagen. Es war so schön. Da ich neu geheiratet bin, mein Mann und ich haben das Fest als Möglichkeit, um neue Traditionen für unsere Familie zu erschaffen. Wir haben Latkes und Falafel in unserem Airfryer gemacht, zum Beispiel. Eine Runde Dreidel mit Schokolade, EU-Münzen gefeiert. Ich habe meine Gitarre viel gespielt, obwohl ich muss auch zugeben, dass ein paar Weihnachtslieder sind irgendwie auch erschienen mit meiner Gitarre spielen. Aber es war wirklich schön. Und wir hatten sogar die Möglichkeit gehabt, ein paar Nächte mit seinen Eltern Hanukkah tatsächlich zu feiern. Also here's the new and old traditions blossoming in Österreich. Und ich habe Hanukkah für viele Leute beigebracht.
Cool, wow. Also so quasi so eine Mischung, ein bisschen...
Ja.
Was wir letztens gesagt haben, Weinuka, oder?
Weinuka, genau. Es ist Weinuka, Chrismaka.
Schon gut.
Und wie hast du gefeiert, Anja? Dieses Jahr hattest du währenddessen deinen Geburtstag auch gehabt. Ich liebe es immer, wenn das bei mir auch passiert, obwohl unsere Geburtstage nicht so nah miteinander sind. So funktioniert unser schöner Mondkalender. Also wie war dein Fest?
Ja, voll. Mein Geburtstag war tatsächlich mitten in der Hanukkah, was auch irgendwie sehr festlich und feierlich war. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich einmal live feiern können mit ein paar Freunden aus der Gemeinde. Und ja, wir haben uns alle natürlich testen lassen davor. Also es war quasi dann okay. Und das war echt das schönste Geschenk zu meinem Geburtstag, muss ich wirklich sagen. Einfach wieder Leute zu sehen, gemeinsam anstoßen, ganz viel Latke zu essen. Also ich habe heuer schon wieder, wirklich die ersten 3 Tage habe ich wieder so viel Latkes gegessen und dann auch noch super gejaut. Und am 4. Tag habe ich dann einfach eine Pause von diesem fetten Essen gebraucht. Genau, und abgesehen davon haben wir am Tag vor Hanukkah, also du warst da ja auch dabei, mit ein paar Freunden ein Online-Hanukkah-Rollenspiel gespielt.
Und oh, das war so geil.
Ich habe es mitgeleitet. Ich habe das erste Mal ein Rollenspiel geleitet und die, das halt eben auch noch online. Aber es war wirklich viel lustiger als erwartet und wir haben am Ende, glaube ich, mehr als 2 Stunden gespielt und ohne dass es Fahrt wurde und haben sehr interessante Wendungen in der Hanukkah-Legende eingeleitet. Ja, es war immer wirklich lustig. Und für die heutige Folge habe ich diese Woche mit Bettina aus unserer Gemeinde über das Torah-Lehnen geredet. Und nachher werden Ronny und ich noch ein bisschen über ein Buch reden, das wir jetzt beide lesen, darüber, wie man im Judentum Spiritualität findet und so weiter. Aber zuerst zu Bettina und dem Torah Lehnen.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz hayita tohu vavohu וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
Hallo Bettina, danke, dass du heute dabei bist.
Hallo Anja, danke für die Einladung.
Wie geht's dir denn in den letzten Tagen dieses komischen 2020-Jahres?
Ja, langsam macht sich auch die Erschöpfung ein bisschen breit bei mir. Ich bin etwas müde und etwas abgespannt. Ich freue mich jetzt auf ein paar ruhigere Tage dann auch bei der Familie.
Und uns freut es natürlich, dass du heute ein sehr komplexes Thema erklärst, und zwar das Torah-Leinen. Man könnte vielleicht vereinfacht sagen, das ist quasi das Singen oder das Vorsingen der Torah. Also wie würdest du die Kantilation der Torah erklären, in einfachen Worten, für jemanden, der sich überhaupt nicht auskennt?
Ja, wenn man sich die Torah ansieht, ist es grundsätzlich so, dass das Pergament, auf dem das geschrieben ist, wirklich nur eine Ansammlung von vielen, vielen Wörtern enthält. Also da sind keine Satzzeichen drin, keine Gliederungen, wie wir das zum Beispiel aus einem Artikel kennen, den wir in der Zeitung sehen. Also wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie Wörter betont werden. Also wir haben überhaupt keine Sprachmelodie, wenn man so will. Und es ist im Hebräischen nicht so viel anders wie in anderen Sprachen, dass man eine gewisse Melodie braucht, um die Bedeutung des Textes und der Wörter und ihre Wichtigkeit im Kontext zu erkennen. Und das Kantilieren ersetzt quasi die Sprachmelodie, die wir nicht direkt aus dem Text herauslesen können. Und die Intonationen geben eben Satzzeichen, also Beistriche an oder auch das Satzende. Sie symbolisieren quasi die Gliederung des Textes. Und dass das eben gesungen wird, also es hört sich, wie du schon erwähnt hast, an wie ein Gesang ein bisschen, das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass man eine Mitzwa auch immer schön ausführen soll. Also dieses Gebot von Hidur Mitzwa, das ästhetische, schöne Ausführen einer Mitzwa steht da auch ein bisschen dahinter, dass man eben nicht nur liest, sondern dass man dem Ganzen wirklich eine Melodie auch im musikalischen Sinne verleiht.
Das hast du sehr, sehr schön und sehr prägnant erklärt. Mich würde es interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Bist du einfach eines Tages aufgewacht und hast dir gedacht, okay, jetzt werde ich lernen, wie man die Tora leint?
Ja, das
Oder
ist zur Hälfte richtig. Ich war irgendwie mitten im Lockdown.
irgendwie fängt jetzt alles im Lockdown an, oder? In alle kreativen Sachen.
Ja, genau. Ja, es war wirklich mitten im Lockdown. Es war im Juni, Juli diesen Jahres, dass ich mir irgendwie gedacht habe, ich muss einen Punkt finden, der mir Halt gibt in dieser Zeit, wo alles so verschwimmt und nichts mehr sicher ist. Und in dieser Zeit ist dann Leo auch auf mich zugekommen, unser Gemeinderabbiner, und hat dann irgendwie gemeint, ob ich im Gottesdienst nicht Aufgaben übernehmen möchte. Und eine dieser Aufgaben war eben das Lehnen, das Lesen der Tora. Und er hat mir dann nach meiner Zusage, dass ich das machen möchte und probieren möchte, einfach sein Lehrbuch, mit dem er das selber gelernt hat, in die Hand gedrückt. Und mit diesem Buch habe ich dann begonnen zu lernen tatsächlich. Ja. Immer mit dem Vorbehalt, dass ich das vielleicht nicht bis Rosh Hashanah schaffe, wo ich dann das erste Mal wirklich vorgelesen habe aus der Tora. Also ich habe mir immer so die Hintertür offen gehalten. Ich wollte das eigentlich nur für mich lernen, eben als konstruktive Beschäftigung mit der Tradition während des Lockdowns. Und irgendwie hat mich dann aber doch der Ehrgeiz gepackt und ich habe dieses Buch dann tatsächlich durchgelernt und habe alle Intonationen, alle Tropes mir angesehen.
Und was ist dir zum Beispiel jetzt besonders schwer gefallen bei dem Lernen? Wie bist du da vorgegangen einfach beim Lernen?
Ja, ich habe wirklich Seite 1 aufgeschlagen und habe einfach mal angefangen. Und das ist ja bei Lehrbüchern oft so, dass eh die einfachen Dinge am Anfang stehen. Und das hat mich noch nicht so abgeschreckt. Das waren Tonfolgen, die nicht wahnsinnig viele unterschiedliche Notenfolgen eben beinhaltet haben. Und ja, das ging. Der Anfang war, der Einstieg war leicht. Aber es gab dann zwischendrin so in der Mitte schon auch Intonationen und Tonfolgen, wo ich echt oft dran gescheitert bin und wo ich mir gedacht habe, nein, das wird nie was. Nie. Ich hab auch keine Gesangsausbildung gemacht. Ja? Also ich stand wirklich als kompletter Laie irgendwie mit diesem Buch da und habe mir gedacht, wie kriege ich das hin? Und ja, man hört sich das dann immer und immer wieder an, bis es irgendwann ins Gedächtnis übergeht und bis man es dann auch mit der eigenen Stimme nachmachen kann. Aber der Moment, bis der erreicht ist, dass das wirklich im Kopf abgespeichert ist, diese Tonfolge, das war bei manchen Sachen schon sehr mühsam, ja, das gebe ich zu.
Also diese Tonfolge, die du erwähnst, ist die bei jeder Parascha gleich oder vergleichbar, beziehungsweise gibt es da ein bestimmtes Muster, an das man sich halten kann?
Ja, es gibt Muster. Zwei Drittel der Tora sind mit sehr, sehr ähnlichen Tonfolgen unterlegt. Also man kann einen Großteil des Tora-Textes mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Intonationen beherrschen. Aber natürlich, wie immer, die Probleme liegen im Detail. Es gibt sehr spezielle Parashiot, die dann komplexe Tonfolgen beinhalten. Es gibt glaube ich, in Matot Masei eine Tonfolge, die wirklich nur an dieser einen Stelle, in dieser einen Parascha vorkommt. Und das sind halt dann so die Herausforderungen, die man nehmen muss. Aber der Einstieg gelingt, wie gesagt, recht gut, nachdem es sehr viel wiedererkennbare Muster gibt.
Du hast dich, wie wir schon gehört haben, für Bereshit entschieden. Also wirklich ein Klassiker. Ja. Ist es wichtig am Anfang, dass man mit einem Text beginnt, den man auch sehr gut kennt?
Es hilft ja auf jeden Fall, wenn das Vokabular schon bekannt ist, weil man muss sich vorstellen, die Konsonanten der Tora stehen ja wirklich komplett ohne irgendeine Punktierung da. Das heißt, man muss das Wort schon kennen, das dort steht, und über das Wort wird dann quasi noch einmal die Intonation drüber gelegt. Das sind quasi mehrere Ebenen, auf denen man sich bewegt und zwischen denen man sich bewegt. Und das hilft, wenn man die Ebene des einfachen Vorlesens quasi schon im Hinterkopf hat und dann nur mehr die Intonationen gedanklich drüber legt. Und Bereshit ist das sehr, sehr, ja, Bereshit ist sehr entgegenkommend, würde ich meinen. Weil das Vokabular relativ gut bekannt ist, man trifft diese Vokabeln öfters wo an, sei es im Gebet oder sei es anderswo. Und Bereshit hat man vielleicht auch so schon im Original mal gelesen. Das ist ein sehr dankbarer Abschnitt für den Einstieg.
In der Torah-Rolle, die wir ja in der Gemeinde haben, da sind ja diese Zeichen, also die Intonation bzw. die Kantillation ist ja dort nicht eingezeichnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man hat dann quasi ein zusätzliches Buch, aus dem man die Tonfolge dann vorliest. Ist das?
Richtig, genau, ja.
Also du hast
Also
quasi
die.
zwei, bei der Lesung hast du dann im Prinzip zwei Dinge, aus denen du gleichzeitig sozusagen lesen sollst.
Richtig, genau, ja. Man übt natürlich die Intonationsfolgen schon ein. Man schaut sich den Text dann komplett ohne Punktierung an und übt mit diesem Text. Also ich habe das dazu gemacht. Und manches kann man dann auswendig und manche Passagen bleiben halt nicht hängen. Das ist, glaube ich, ganz nachvollziehbar, dass man sich nicht alles merken kann. Und dann hat man natürlich entweder wirklich den Chumash, also das Alte Testament, die Tora neben sich liegen und kriegt dann eben Unterstützung auch von einer Person, die mit dem Finger so mitliest. Ich habe das immer so gelöst, dass ich mir die Texte ausgedruckt habe und die schwierigen Passagen einfach markiert und kleine Notizen gemacht habe. Und von diesem Blatt, das da neben mir lag, hat dann eben jemand auch mit dem Finger so mitgelesen und mir gezeigt, in welcher Zeile ich gerade bin. Und so kann man dann das Ganze auch flüssig lesen, ohne Unterbrechungen, wenn man den Text mal nicht auswendig im Kopf hat.
Was ist deine nächste Lesung? Bereitest du dich schon vor auf das nächste Mal?
Ich habe jetzt noch keine konkrete Lesung in Vorbereitung. Es wird sicher nächstes Mal geben. Schauen wir mal. Also wir werden ja bald das erste Buch abschließen. Genesis werden wir abschließen und das Buch Exodus anfangen, das Buch Schmott, das ich ja sehr, sehr gern habe. Und da würde ich mir dann auch ganz gerne wieder eine Parascha aussuchen.
Was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich zum Beispiel auf die Idee komme, dass ich das auch lernen will, irgendwann? Was würdest du mir empfehlen? Wo soll ich anfangen?
Puh, warte, die Frage ist schwer, muss ich kurz überlegen.
Zuerst einmal vielleicht die ganze Tora mehrmals lesen, ja, denke ich mir vielleicht.
Ja, ist auf jeden Fall das flüssige Lesen des Originaltextes. Das hilft auf jeden Fall, weil, wie gesagt, man bewegt sich auf mehreren Ebenen und je besser man die Basisebene beherrscht, also das Lesen, desto leichter kommt man auch ins Lernen hinein, also wirklich in dieses intonierte Lesen. Und das sollte auf jeden Fall zumindest ja halbwegs sitzen. Also man muss es nicht perfekt können. Ich muss mich auch in jedem Text neu einarbeiten. Es gibt immer wieder neues Vokabular, immer wieder neue Texte und ja, einfach mehrmals den Text durchlesen. Vielleicht auch mit einer Transkription, dass man das Wort im Kopf hat und eben einfach mehrmals drüber liest und sich das merken kann dann. Und dann tatsächlich, sei es mit einem Lehrbuch oder sei es auch über gewisse Webseiten, es gibt auch ganz tolle Webseiten, die die Tondateien anbieten mit den Tonfolgen, sich das einfach durchhören und die Melodie merken und dann einfach selbst probieren nachzusingen. Also das ist wirklich Learning by Doing und da muss man auch so ein bisschen herausfinden, welcher Lerntyp man ist. Ist man eher visuell? Ein visueller Lerntyp, muss man sich den Text anschauen und lesen oder hört man es besser? Und wenn man dann die Tonfolgen im Kopf hat, wie gesagt, echt an den Text rangehen und immer wieder durchüben, bis es dann flüssig gelernt werden kann.
Ja, danke für diese tollen Einsichten und Erklärungen und hoffen wir, dass wir das bald wieder mal live hören können von dir.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal. Hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu plaudern. Und ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen können.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Vayar Elohim et haor Vayavdel Elohim bein haor bein hachoshech. Vayikra Elohim lahor yom ulachoshech kara halayla. Vayehi erev vayehi boker yom echad.
Wann lernen wir das auch, Ronnie?
Sehr bald, hoffentlich. Ah, oh, es war so schön, das alles zu hören. Und es hat mich wirklich daran erinnert, das einzige Mal war, wann ich wirklich Leinen gelernt habe, war vor meiner Bat Mitzwa. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich es immer in die Dusche zum Beispiel geübt habe und ich habe es immer wieder geübt und geübt und geübt und bis es wirklich Ohrwurm geworden ist, so dass ich es wirklich gut auswendig haben könnte und nicht live leinen müsste. Aber es wäre wirklich schön, nochmals wieder zu tun und es ist ein gutes Segway auch in unserem Gespräch von diesem Buch heute, worüber wir reden.
Wir haben ja angefangen, vor ein paar Wochen ein Buch gemeinsam zu lesen. Und zwar haben wir uns diesmal entschieden für, und zwar das Buch heißt Here All Along, Finding Meaning, Spirituality and the Deeper Connection to Life in Judaism. After finally choosing to look there, von Sarah Hurwitz, Horwitz, Sarah Hurwitz, Horwitz?
I would say Sarah Hurwitz with my American accent, but
Sarah
Hurwitz,
Horwitz.
yeah.
Und diese Frau war auch lustigerweise oder interessanterweise Redeschreiberin von Michelle Obama während Obamas Präsidentschaft. Aber im Grunde genommen geht es darum, es ist ein bisschen so deine Geschichte fast, würde ich sagen, Ronny, weil die Sarah findet quasi zurück zu ihrem Judentum durch ganz unerwartete Dinge bzw. Wege. Wie hast du das irgendwie gespürt bei dem Buch? Ist das
Wow,
deine
ja,
Geschichte?
ich bin so froh, dass du es mir empfohlen hatte. Sofort, nachdem ich es angefangen habe zu lesen, habe ich auch das Gefühl wirklich sofort gehabt. Sie beschreibt irgendwie so genau meine Gefühle und meine Erfahrung und auch, dass unsere Erfahrungen sehr ähnlich waren. Nicht eins zu eins, aber wirklich Ähnlichkeiten. Und in der Einleitung, zum Beispiel, wenn sie gesagt hatte, ja, ich war in Osteuropa und dann habe ich diese Sachen gesehen und plötzlich habe ich dieses komische Gefühl. Ich war so, oi, das ist meine erste Monat in Wien gewesen. Danke, Sarah Hurwitz. Aber ich glaube eben, dass da sie eine Redeschreiberin ist, sie ist so gut bei den Beschreibungen. Ich spüre das, ich habe das Gefühl, dass sie Sachen beschreibt besser, als ich es beschreiben könnte. Und das hilft mir auch selber, mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und es ist wirklich cool. Also danke, danke, dass du es empfohlen hast. Ich bin so froh, dass ich jetzt lese. Und ich werde jetzt auf Englisch wechseln, weil das Buch ist auf Englisch und meine Gefühle sind immer noch Also immer mehr auf Deutsch, aber immer noch am besten auf Englisch beschrieben. So I brought a quote today that was from one of her sections in the book that really especially resonated with me. So I'll read the quote and kind of talk about how it connects to our conversation today and why I think it is so helpful. Here is the quote. First, you cannot read the siddur, the book that we read in the synagogue, literally like a textbook designed to relay facts to you. The siddur's purpose is not to convey information. It's supposed to help us connect with the divine. It is more like a love letter than a shopping list. The siddur is also not meant to be read literally, but more like a poem. My second piece of advice, she's giving advice for how to connect in services, which was definitely my hardest obstacle. My second piece of advice is to avoid getting hung up on the concepts of God the liturgy suggests, and instead focus on the experience of God it evokes and the human experience it reflects. And as I said, this quote really resonates with me, and I found it very helpful to describe kind of my own experience of going back and forth and struggling when being confronted with reading the translations, for example, of the prayers that are sung on Friday night, Saturday morning, and so on. I also think it fits well with the great discussion with Bettina about Torah cantillation. I mean, the fact that the Torah is meant to be sung along with this Pardes method of interpreting the text at four different levels, it really stands out to me as both the misconceptions that kept me away from engaging with Judaism for so long and some of the primary ways I now feel drawn to Judaism. I mean, this entire book has been taking my hand and leading me on my own. I'll call it Teshuva 2.0, or return once again to exploring Judaism and my own Jewishness. Horvitz seems to somehow describe it to a T as I was saying, all these complex feelings and experiences I've had after, quote unquote, finally choosing to look to Judaism, as the title cheekily says. This transcendence and revelation that I've experienced since engaging with Judaism, I mean, that never came to me when I was attempting to read the materials literally or work them out theologically in this high level of thinking that my brain can get to, trying to logically understand it all. But rather, these incredible moments have come from the primal chanting, sitting in a circle and singing songs of praise and learning to really rock back and forth and let go of my insecurities that anyone's paying attention to, how I'm rocking or judging that it's not right or right enough. Lighting my Shabbat candles even when I'm feeling doubts about it, but still taking that as a time to make temporal space for myself and just be for a set amount of time every week. That's helped me unbelievably in lockdown times, in creating new traditions with my husband, and being hit with this overwhelming sense that somehow they will be adapted and passed down onto future generations. I can't even explain what that was like during Hanukkah. It was a glass case of emotions. And Hurwitz, she talks quite a bit about getting over herself in engaging with Judaism. And that's probably the best way I can describe my entire experience. I feel like I have to get over myself. I had to before, and I'm kind of constantly having to get over myself and get over my ego, get over all of these things that tell me whatever, and just experience the divine and not try to justify or rationalize or whatever, just experience it in my life. And I mean, I could go on forever about this, but the practicing, of course, of Judaism, it's the rituals, it's experiencing it, do and then think about it. And I think that that has absolutely been a part of my experience. When I think too much about it, then I stop doing, and then I don't experience the benefits anymore. But when I just do, even when I'm feeling doubts, then I experience the divine. This book is incredible. Thank you so much for recommending it to me.
Well, thank you for reading it together with me in the sense
Yeah.
that the point that you've mentioned is also one of the it's one of the main spots in the book that overwhelms me because it's been something I've been questioning and thinking about what is my concept of God. This topic is such a big, I would even say a taboo topic in the sense of you can't really talk about that with many people, with most of the people. And I found some really good answers in this book. I've discovered some new concepts of God or of the divine or the eternal, however you want to name it, since we don't really, the human language doesn't really possess the words to describe God or the divine. I found some concepts or some shorter, let's say rather shorter quotes that I would like to share, especially the one from Martin Buber was struck me as incredible.
Yeah.
So Martin Buber, who was a 20th century Jewish philosopher, argued that God is found in relationship. We connect with God by connecting deeply to others, and not just humans, but animals and things in nature as well. And then he also says further on, in this kind of profound interaction between two people, when they open themselves up to each other and receive each other in the fullest possible way, when deep calls unto deep, each of them encounters God. What is happening between them is a manifestation of the divine. Yeah, I mean, you know, it's really hard to add anything to that, I would say. And what I really find interesting is, so Sarah Hurwitz lists a whole lot of different concepts of God. And then in the end, she says she doesn't really connect only to just one of those concepts, but her perception is a combination of those concepts. And she's come to terms with the fact that what we experience as God is usually a contradiction of different things. And it is contradictory. So that's also another thing she says. That's the problem with theology. Unless you're an atheist or a fundamentalist, when you actually try to articulate what you think about God, you can find yourself tangled in a web of contradictions. What I think is really hard at first, at the beginning, when you start questioning and you start finding and thinking about all this stuff, is accepting that it's probably always going to be contradictory in some way. Mm-hmm. And that's okay, because Judaism is about questioning and it's about doubting and it's about
Wrestling with God.
Wrestling with the text, and pretty much wrestling with everything all the material you find in Judaism. So the resources are not, you know, there is no dogma, there is no there is no fixed belief except for the only thing that is monotheism, as God as one.
Right, she says in the book, it's the only requirement is to believe in one God or fewer, which I thought was really funny.
True.
One God or fewer, that's pretty much sums it up. Mm-hmm. When people ask, there's not really a belief requirement for Judaism, but one God or fewer, yeah.
And I think that's a perfect way to put it. And it also, I have to say, takes a lot of stress from me, at least. And I can say probably people who engage in similar activities or searchings. It's great to see that people go through this as well, you know, that you're not just the only one thinking like, okay, am I either stupid if I believe in, or if I don't believe in this old guy in the sky? Like, is that a problem for Judaism? Or what do I do? What should I believe in? And, you know, you're never going to find a complete guidebook or a cookbook to to put together your concept. But there's been a lot of thinking done in this area. So that's comforting.
Definitely. Thank you for sharing those quotes. And I wanted to mention, the Buber quote is great. And every time I'm confronted with his philosophy, I'm like, I need to read more of this, and this makes me, this is wonderful. But it also reminds me of one of my favorite quotes from a musical and also the book by Victor Hugo, Les Miserables: to love another person is to see the face of God. And that is honestly one of my favorite quotes of all time. And coupling that with the quote by Buber, I think that's exactly what experiencing the divine is for me as well, is it's in the relationships with people, with animals, with nature. And that is literally where I get my spirituality. And I mean, I work on cultivating also the relationship with self and all these other things. But when tasked with claiming what God is or who God or whatever, it always comes down to these relationships and to love and the connection. So it's very beautiful.
So So we suggest everyone to read the book. And no, this is not a sponsor.
It never is.
No, it never is. But we're really, really happy about that we found this. And it's also, I would say, very helpful on my way to Beit Din, which is happening quite soon. But more about that next time.
Exciting.
Isn't it? And last but not least, eine Ankündigung. Wir haben eine tolle Einladung bekommen als Podcast, und zwar am Projekt Young Believers Online teilzunehmen. Das ist ein Projekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und zwar gibt es am 21. Jänner eine Kick-Off-Veranstaltung, bei der eine von uns mit ein paar anderen Influencern bzw. Sinfluencern aus anderen Religionsgemeinschaften diskutieren wird. Ich glaube, wir werden zu 4 oder 5 sein. Es ist immer noch nicht klar, in welcher Form das Event stattfinden wird. Es wird aber auf jeden Fall gestreamt. Und das Projekt findet man, wenn man You Be On googelt oder ins Facebook und Instagram eingibt. Wir werden es auch in unserer Folgenbeschreibung geben, damit man es leichter findet. Ja, und wir freuen uns sehr über diese Einladung und hoffen, dass das ein spannendes Gespräch sein wird am 21. Jänner um 18 Uhr. Und das war auch wieder alles für heute. Bitte folgt uns auf Spotify oder auf anderen Podcast-Plattformen. Wir sind natürlich auch auf Facebook und Instagram und freuen uns immer.
Vielleicht mal auf TikTok, wer weiß. Aber noch nicht.
Aber wenn du das übernimmst, gerne, Ron. Du bist da jetzt sicher auch, also vielleicht bist du
noch TikTok. Ich muss Musik üben vorher oder sowas. Na, Scherz. Aber ja, finde uns auf fast alle jede Social Media.
Und wir freuen uns auch immer sehr über das Feedback, über neue Ideen, Vorschläge und Gäste, damit es weiterhin ja, interessant wird und nicht nur wir über irgendwas labern. Genau. Und wir wünschen euch allen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.